Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn es bei uns ungefähr 20 Minuten lang rund um Economics, Events und Entscheidungen geht. Herzlich willkommen zur neuesten Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und virtuell bei mir ist unser Chefvolkswirt und der Namensgeber des Podcasts, der Carsten Bjeski. Hallo.
Hallo Sebastian.
Carsten, wir stecken ja nach wie vor in einer Phase hoher Inflation fest. Die erweist sich als sticky, sagt man im Englischen, klebrig auf Deutsch. Man würde vielleicht eher hartnäckig sagen. Das kann man teilweise auf Basiseffekte zurückführen, weil ja jetzt Erleichterungen aus dem letzten Jahr teilweise weggefallen sind. Aber es ist ja nicht nur das. Wir haben jetzt ja auch die aktuellen amerikanischen Inflationszahlen. Gib uns doch nochmal einen Überblick über die Situation, dass wir so ein bisschen eine Grundlage haben, auf der wir unser Gespräch heute führen können.
Ja, genau wie du sagst. Ne? Die irgendwie doch hartnäckig hoch und die amerikanischen Inflationszahlen waren jetzt halt doch super interessant. Die kamen jetzt am Donnerstag raus. Und die Amerikaner sind ja einfach ein Stückchen weiter und uns weiter voraus bei Zinserhöhungen, beim Zinserhöhungszyklus, bei der Inflation. Und die hatten ja schon eine Inflationsrate von 3% jetzt in den letzten Monaten. Und da war jetzt ein bisschen die Frage, geht das weiter? Geht das auch Richtung 2%? Aber war die Antwort nein, leider nicht, sondern es ging jetzt einen Ticken wieder hoch. Und das halt auch so ein bisschen doch mal, denke ich, so eine Erinnerung an die Märkte, auch an alle Experten, dass es nicht jetzt wirklich geradlinig nach unten gehen wird. Das wäre für mich selber auch eine Erinnerung, denn ich habe mich auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass ich davon ausgehe, dass auch in Deutschland nach dem Sommer die Inflationsrate doch ein starkes Stück nach unten kommen wird. Wir kommen jetzt von anderen Zahlen. Wir hatten 6,4% Inflation in Deutschland. Das wird auch noch ein Stück runtergehen. Ich bleibe erstmal dabei.
Das spielt ja auch der Basiseffekt oder vielmehr der wegfallende Basiseffekt von der Erleichterung
genau,
des letzten Sommers genau, ein bisschen in die Karten.
Genau, ne? Wir hatten ja im letzten Jahr diese 3 Monate mit Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Damit war im letzten Jahr die Inflationsrate künstlich gedrückt. Die sind jetzt nicht mehr da, geht es jetzt künstlich wieder hoch. Und haben wir ja in Deutschland auch einen leicht anderen Trend aufgrund dieser einmaligen Effekte als viele andere europäische Länder. So hat ja zum Beispiel Spanien eine Inflationsrate schon gehabt von unter 2%. Was aber auch nochmal ein bisschen so eine wirklich doch Erinnerung für uns alle Experten gewesen ist, dass es vielleicht doch hartnäckiger mit der Inflation bleiben wird, ist jetzt halt die Energiepreise in den letzten Tagen. Ja, da haben wir schon seit so 2 Wochen sehen wir, dass die Ölpreise wieder steigen. Wir haben auch gesehen, dass dadurch und vielleicht auch, weil der ein oder andere noch ein bisschen jetzt Gewinne mitnehmen möchte, jedenfalls in Deutschland die Benzin- und Dieselpreise wieder ordentlich gestiegen sind, ne? Sommerzeit. Aber wir haben jetzt auch gehabt, das war auch diese Woche, es Gerüchte oder Ankündigungen eines möglichen Streikes in Australien gibt. Und dann denkt man sich, warum Australien? Was in Herrgotts Namen hat das jetzt wieder mit der deutschen oder europäischen Inflation zu tun? Naja, wir haben halt ja Verträge abgeschlossen über Flüssiggas, LNG, und da kommt ein großer Teil aus Australien. Also, wenn jetzt da die Arbeiter streiken, dann kann es halt durchaus sein, dass dann nicht so viel LNG kommt wie geplant. Und damit sind jetzt erstmal die Marktpreise ordentlich gestiegen. Einfach nur auf diese ersten Gerüchte hin. Und für uns alle eine Erinnerung, dass es halt durchaus auch mal wieder mit der Inflationsrate wieder halt über diese Basiseffekte in den kommenden Monaten nach oben gehen könnte. Nicht unser Basisszenario, auch ganz deutlich. Also ich bleibe jedenfalls optimistisch, dass dieser Rückgang der Inflationsrate in Deutschland erstmal kommen wird. Aber wie gesagt, ja, wie so häufig, die Inflation hat uns in den letzten paar Jahren doch immer mal wieder negativ überrascht. Und da sind wir doch wieder bei unserem Lieblingsthema, Sebastian, ne? Inflation, Inflation, Inflation. Die 3 wichtigsten Makrothemen in den letzten paar Jahren. Und weil wir nicht genug bekommen können von der Inflation, hast du ja auch in deiner Rolle, die du auch hast als Consumer Economist, also als jemand, der sich mit doch Verbraucherthemen auseinandersetzt, der auch viel mit umfragebasierten Analysen arbeitet, da hast du ja jetzt in letzte Woche eine Studie veröffentlicht, einmal auf Deutsch, diese Woche auf Englisch nochmal ein bisschen eine Zusammenfassung über Inflationserwartungen, über Befragungen halt von Verbrauchern in unterschiedlichen Ländern mit Einschätzung zur finanziellen Lage und zur Inflation. Aber bevor ich jetzt anfange, deine Studie zu erklären, ist es vielleicht besser, wenn du es mal machst. Vielleicht mal ganz kurz. Ne? Was habt ihr genau gemacht? Wer wurde befragt? Vielleicht auch, wann war der Zeitraum? Weil das ist ja bei diesen Umfragen immer noch mal wichtig, um das auch noch mal ein bisschen einordnen zu können. Und was kommt dabei raus?
Ja, also befragt haben wir ungefähr 1.000 Menschen in Deutschland und auch in 7 anderen europäischen Ländern, jeweils 1.000, bis auf Luxemburg, da waren es nur 500. Das ist ja ein kleines Land, da tut man sich sonst ziemlich schwer.
Das waren ja alle Luxemburger so ungefähr dann, die es gibt, ja.
Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber wir haben mit den 500 in Luxemburg schon mehr Repräsentativität als in jedem anderen Land mit den 1.000 Leuten. Wie gesagt, repräsentativ, also auch nach demografischen Kriterien ausgewählt, die Befragten, und dann nochmal die letzten Unschärfen, die es gibt, mit kleinen Gewichtungsfaktoren abgerundet. Das heißt, wie gesagt, sollte schon aussagekräftig sein, das Ganze. Ehe ich jetzt zu den Ergebnissen komme, frage ich dich aber nochmal kurz, was denkst du denn, wann haben wir wieder eine Inflationsrate, also die sogenannte Headline Inflation, das, was eben als Inflationsrate immer veröffentlicht wird, was du als Preisstabilität bezeichnen würdest? Wie lange wird das dauern? Was meinst du?
Ja, ich wurde deutlich nicht befragt. Ja, das, also ich habe auch nichts gesehen.
Genau, deine Stimme ist nicht in der Umfrage mit drin, das ist richtig.
Ich gehe aktuell davon aus, dass wir ein paar Monate haben können. Ein paar Monate in der Eurozone jetzt mal. Oder fangen wir Deutschland. Ein paar Monate in Deutschland haben können, schon in der ersten Jahreshälfte 2024, in der wir mal 2,0% Inflationsraten wieder sehen werden.
Okay, also da bist du dann oder wärst du dann in unserer Umfrage deutlich in der Unterzahl gewesen. Das ist richtig. Also das ist eine der Fragen, die wir gestellt haben. Vielleicht noch kurz eine weitere Frage, die du gestellt hast. Wann haben wir diese Befragung durchgeführt? Das war Ende Juni. Also das ist noch ziemlich aktuell, würde ich sagen. Und die Leute, die also der Meinung sind, wir werden in weniger als einem Jahr wieder eine Inflationsrate haben, die für mich nach meinem Verständnis Preisstabilität bedeutet, das sind nicht mal 4%, das sind gerade mal 3,7%.
Also Team Jeski ist relativ gering ausgeprägt hier.
Genau, Team Jeski ist hier klar in der Unterzahl. Mal schauen, wie es sich trotzdem schlagen wird, wenn die realen Zahlen dann über die nächsten Monate rauskommen. Aber da hört es ja nicht auf. Ne? Also dieses Bild pflanzt sich ja fort. Selbst die Leute, die sagen, es wird ein Jahr bis unter 3 Jahren dauern, die also sagen, innerhalb von 3 Jahren könnten wir wieder bei einer Inflationsrate sein, die nach meinen Vorstellungen Preisstabilität bedeutet, das sind auch nur 21%. Das heißt, wir haben nur ein Viertel der Befragten, die annehmen, dass wir innerhalb von 3 Jahren wieder auf einem Niveau mit der Inflationsrate landen, das sie für Preisstabilität halten. Dann haben wir nochmal ein gutes Viertel, das dann eben sagt, 3 Jahre bis unter 5 Jahre könnten es sein. Und nochmal ein gutes Viertel, also jeweils etwas mehr als 25%, das sagt in 5 Jahren oder später oder auch nie. Und dann haben wir natürlich wie immer ein paar Leute, die sagen, weiß ich nicht. Und wir haben tatsächlich auch eine Gruppe von 3,6%, also ungefähr genauso groß wie Team Jeski, die sagt, ja, für mich ist das derzeitige Inflationsniveau Preisstabilität. Das heißt, die haben sich vielleicht schon eingerichtet mit der jetzigen Situation oder sind vielleicht auch Menschen, die vorher auch schon Zeit in Ländern verbracht haben, die andere Inflationshistorien haben als wir und die also sagen, was wollt ihr denn in Deutschland? Also da, wo ich herkomme, da wären wir froh, wenn wir 5, 6, 7% regelmäßig sehen würden.
Ja, oder halt Team Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Da war doch aber eine zynische Frage natürlich. Weißt du denn, was die gleichen Leute vor 4 Jahren mal gesagt haben über die Inflationsrate? Also sind denn die Verbraucher, die wir befragen, sind die die besseren Orakels? Also können wir den Jeski einstampfen? Können wir die ganzen Kraken, Meerschweinchen und was wir noch so alles haben, immer zur Fußballprognose, können wir die auch alle wegwerfen und können wir uns eigentlich hier an diese Verbraucherumfrage halten? Weil das sind echt die definitiv besten Prognostiker, die wir kennen?
Nein, also da kann ich dich beruhigen. Zum einen ist es so, dass wir ja kein feststehendes Panel haben. Also die Menschen werden zwar repräsentativ ausgewählt, aber es sind jedes Mal andere Menschen. Also wir haben nicht immer die gleichen 1.000 Leute, die wir Jahr für Jahr befragen in unseren Umfragen. Und zum anderen ist es ja auch so, dass wir grundsätzlich eigentlich sehen, dass solche Inflationserwartungen immer sehr stark von der Realität beeinflusst werden. Also in Zeiten, wo wir jahrelang Zinsen von um die 1% hatten, wo die EZB händeringend mit jedem möglichen Mittel versucht hat, von der Nulllinie weiter wegzukommen, um Deflationsgefahren zu mindern. In den Zeiten haben die Leute auch erwartet, dass die Inflation auf Dauer so niedrig bleiben wird. Und da ist es auch wenig verwunderlich, dass die
Leute. Gab es wahrscheinlich kaum einen, der gesagt hat, es geht auf 5%.
Vermutlich. Ja. Gab es da wenige. Und das ist natürlich auch mit sicherlich ein Grund dafür, dass wir jetzt so ein Ergebnis haben. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Leute diese Erwartungen haben. Und wenn die Leute diese Erwartungen haben, dann verhalten sie sich natürlich auch mehr oder weniger diesen Erwartungen entsprechend. Das ist auch eine interessante Frage, wenn wir zum Beispiel darauf schauen, was das mit den Spargewohnheiten der Menschen schaut. Denn wenn ich zum Beispiel feststelle, dass mir meine wöchentlichen Einkäufe einfach so teuer geworden sind, dass ich nichts mehr auf die Seite legen kann, dann kann ich zum Beispiel auch nichts mehr ausgeben für das, was man so gerne mal nebenbei macht. Ne? Also zum Beispiel für Restaurantbesuche oder sich mal was gönnen oder vielleicht einen neuen Fernseher oder ein neues Handy. Sowas fällt dann eher mal unter den Tisch, wenn man eh schon knapsen muss, um überhaupt seine Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Und da sehen wir also auch beim Sparverhalten, da gab es verschiedene Antworten zur Auswahl. Eine war zum Beispiel, ich spare jetzt weniger als früher, weil ich es mir einfach nicht mehr leisten kann. Und das haben in Deutschland 37,4% gesagt. Und das ist mit Abstand die größte Gruppe. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die sagen, ich spare jetzt tatsächlich sogar mehr als früher. Das sind die, die es offenbar können, die genug Geld haben. Aber auch die halten ihr Geld beisammen. Und die sagen halt, ich spare jetzt mehr als früher, um mich auf eine Zukunft mit hohen Preisen vorzubereiten, damit ich dann in der Zukunft, wenn die Preise hoch sind, das Geld auch habe. Und das sind dann natürlich auch Leute, die sagen, wenn ich jetzt mehr spare, dann konsumiere ich jetzt weniger. Das sind auch Leute, deren Konsum bei den Gütern, die man nicht unbedingt braucht, dann vielleicht wegfällt. Und das sieht dann natürlich auch nicht besonders gut aus für die wirtschaftlichen Aussichten, für die Ankurbelung der Wirtschaft durch den Konsum, der ja, nachdem die Industrie so ein bisschen geschwächelt hat, eine Zeit lang wirklich eine Stütze der deutschen Konjunktur war. Aber das wird da voraussichtlich dann in absehbarer Zeit erstmal nicht sein. Es gibt natürlich auch den Umkehrschluss, wenn alles teurer wird, dann gebe ich mein Geld ja lieber jetzt aus, solange ich noch was dafür bekomme. Und die Leute, die gesagt haben, aufgrund der steigenden Preise spare ich jetzt weniger Geld als früher, weil ich mehr für mein Geld bekomme, wenn ich es jetzt ausgebe, das sind aber auch nur etwas mehr als 7%. Das heißt, auf die sollten wir an der Stelle nicht hoffen.
Das heißt, wir haben ja aber, Sebastian, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal gefragt, ne? Auch genau bei solchen Sachen, ob man jetzt mehr oder weniger sparen kann oder sparen will. Hat sich das verändert, auch wenn man die Umfragen nicht ganz miteinander vergleichen kann? Aber sehen wir jetzt irgendwie, dass aufgrund des auch der höheren Inflationsrate sich das Verhalten nochmal verändert hat oder bleibt eigentlich der Trend ungefähr der gleiche?
Ja, also es ist ja so, die Deutschen sind ja schon immer ein Volk, das in finanziellen Dingen eher zur Vorsicht neigt, sind zum Beispiel eher Sparer als Anleger im Wertpapierbereich und sind auch Menschen, die sich eher mal scheuen, einen Kredit aufzunehmen, die sagen, ich spare lieber auf Dinge, die ich mir leisten möchte. Und da haben wir natürlich in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass Menschen eben mit verstärkten Sparbemühungen, zumindest die, die es können, auf Krisen reagiert haben. Das haben wir während Corona gesehen. Da haben also tatsächlich viele Leute mehr Geld gespart. Da sind ja auch die, das sieht man ja auch aus den Statistiken der Bundesbank über die Spareinlagen, dass die also während Corona auch deutlich zugenommen haben. Aber man hat eben auch gesehen, das wissen wir zum Beispiel aus unseren eigenen Umfragen, dass das eben vor allem die Menschen waren, die es sich eben leisten können. Und dass eben nicht jeder das kann. Und das sehen wir jetzt hier. Und offensichtlich werden es tatsächlich mehr, die es sich nicht mehr leisten können. Und das ist natürlich schon eine Entwicklung, die Sorgen macht.
Ja, das ist aber nichts gefragt zur Zinslage und zur Zinspolitik der EZB. Na, wo man auch sagen könnte, okay, jetzt sind natürlich auch die Sparzinsen, die Einlagenzinsen im letzten Jahr stark gestiegen, aber dazu hatte die erst nichts gefragt, ob das nochmal einen Einfluss hatte auf das Sparverhalten. Es war wirklich nur bezogen auf die Inflation.
Nein, also wir haben uns hier tatsächlich darauf beschränkt zu fragen, was macht denn die Inflation und was machen eben auch die Annahmen der Leute über die Inflation, was macht das mit dem Sparverhalten? Dass sich an den Sparzinsen da auch was ändert, das haben wir nicht explizit mit drin. Wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, die Abfrage oder die Antwortmöglichkeit zur Auswahl gestellt. Ich spare jetzt mehr, aber das hat nichts mit den steigenden Preisen zu tun. Da gibt es tatsächlich auch ungefähr 6%, die das gesagt haben. Aber andererseits haben wir auch die Möglichkeit zur Auswahl gestellt, ich spare jetzt weniger als früher, aber auch das hat nichts mit steigenden Preisen zu tun. Und das haben auch 4,5% gesagt. Also das hält sich nicht ganz, aber ungefähr die Waage und sind eben auch beides auch nur kleine Anteile. Von daher glaube ich nicht, dass das hier einen großen Einfluss hat.
Ja, und dann habt ihr natürlich auch noch ein bisschen breiter dann auch geschaut über im Grunde genommen die finanzielle Position. Ne? Also wir haben jetzt das Sparen und ihr habt natürlich auch die Leute über ihr finanzielles Wohlfühlen befragt. Und was kommt dabei raus?
Ja, wir wollten auch wissen, wie die Leute ihre finanzielle Situation bewerten. Da haben wir ihnen eine Skala von 1 bis 10 gegeben und haben sie gebeten, ihre eigene persönliche finanzielle Situation auf dieser Skala von 1 bis 10 mal einzuschätzen. Und zwar sowohl ihre finanzielle Situation vor 5 Jahren, als auch ihre jetzige Situation, als auch die Situation, die sie für sich selbst in 5 Jahren erwarten. Und da haben wir wenig verwunderlich festgestellt, dass also die Einschätzung doch deutlich nach unten gegangen ist. Also der Durchschnittswert der Einschätzung, der lag für die Situation vor 5 Jahren bei ungefähr 6. Und für die aktuelle Situation liegt er bei 5,4. Das klingt erstmal nicht viel, aber wenn man sieht, dass natürlich jede Einschätzung, die sich nach oben verändert, auch eine, die sich nach unten verändert, gegenüberstehen kann, dass also manche Menschen vielleicht in Rente gehen und sich deshalb ein bisschen einschränken müssen, aber andere vor 5 Jahren vielleicht noch am Anfang des Berufslebens waren und jetzt halt schon vielleicht die erste Beförderung hinter sich haben und etabliert sind im Job und denen es halt deutlich besser geht und sich das alles im Großen und Ganzen mehr oder weniger ausgleichen sollte, dann ist so ein Abfall von 0,6 Punkten in diesem Durchschnittswert von 1 bis 10 schon eine ganze Menge. Und die Leute erwarten jetzt auch nicht wirklich, dass das deutlich besser wird. Für die Situation in 5 Jahren erwarten wir oder haben die Leute einen Durchschnittswert ihrer Erwartungen von 5,6. Das heißt, da sind wir immer noch ein gutes Stück davon weg. Das heißt, die Leute gehen davon aus, in 5 Jahren wird es mir nicht wieder so gut gehen, wie es mir vor 5 Jahren ging. Wir haben interessanterweise die Leute aber auch gefragt, dass sie beispielsweise nicht nur ihre eigene Situation bewerten sollen, sondern auch die allgemeine finanzielle Situation der Menschen in Deutschland. Und da haben wir was ganz Interessantes gesehen. Und zwar die Situation vor 5 Jahren wurde damit 6,2 bewertet, also noch etwas höher als die eigene. Das ist bemerkenswert. In den meisten anderen Ländern, wo wir die Umfrage durchgeführt haben, da war dieser Wert etwas niedriger als der eigene Wert. Aber trotzdem haben wir eben gesehen, 6,2 war der Wert für die Situation vor 5 Jahren. Und für die aktuelle Situation liegt der Wert bei 4,7. Das heißt, da haben wir einen Absturz nicht von 0,6, sondern einen Absturz von 1,5 Punkten auf dieser 10-Punkte-Skala. Und das ist wirklich dramatisch. Und da sehen die Leute auch nicht, dass es in der Zukunft sich irgendwie bessern würde. Auch der Wert für die Situation in 5 Jahren liegt hier bei 4,7. Und dieses Auseinanderklaffen, das ist ja wirklich dramatisch und ist auch eigentlich schwer zu erklären. Ja, also wenn die Leute sagen, mir selber geht's eigentlich noch ganz gut, also meine Situation hat sich ein bisschen verschlechtert, aber nicht so stark. Und das sagen eigentlich alle oder zumindest sagen das alle im Durchschnitt. Und dann haben wir die Einschätzung des ganzen Landes oder der Menschen im ganzen Land und die ist so dramatisch schlecht und weicht also so stark davon ab. Das ist also bemerkenswert. Das heißt, die Leute haben also offensichtlich ein deutlich schlechteres Bild von der Situation, wie sie sich für das ganze Land darstellt, als für ihre eigene. Und das gilt eben für jeden Menschen. Und dass es sich eben nicht so zusammenrechnet, dass es nicht so aufgeht, wenn man sich das anschaut, sondern so auseinanderklafft, das ist schon bemerkenswert. Und,
ist das nicht sowieso so ein bekanntes Phänomen bei Umfragen? Ist das nicht irgendwie, was die Amerikaner immer mit It's my neighbor, das Phänomen? Also sowas hat man noch häufiger, ne? Dass allgemein, wenn auch gefragt wird, wie geht's mit dem Arbeitsmarkt? Dann ist die allgemeine Einschätzung, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Dann ist die Frage, und du selbst? Ja, nee, mein Arbeitsplatz ist sicher. Ne?
Also, das passiert richtig, häufiger in diesen Umfragen. Das ist richtig, das gibt es. Aber wo du sagst, it's my neighbor, wir haben die Leute auch gefragt, wie sieht es denn mit ihrer Bezugsgruppe aus? Ja. Freunde, Verwandte und so weiter.
Okay.
Und da haben wir eben gesehen, da haben wir auch eine Entwicklung, die eben natürlich die aktuelle Situation deutlich schlechter bewertet als die vor 5 Jahren. Aber tatsächlich ist es da so, dass wir nicht diesen starken Abfall sehen. Also die Menschen sagen also, die bewerten die Situation vor 5 Jahren und die aktuelle bewerten sie ungefähr genauso wie für sich selbst. Und die für die Zukunft bewerten sie minimal schlechter als für sich selbst. Also da sehen wir keinen großen Abfall. Also It's My Neighbor ist das nicht.
Die Leute das sind die ganz anderen dann, die von ganz anders, weit weg.
Genau, die Leute schauen auf das ganze Land schon deutlich anders als auf sich selbst und auf ihre Bezugsgruppe.
Ja, das ist doch spannend. Eine letzte Frage, die ihr ja nur jetzt in Deutschland gestellt hattet und nicht für alle Länder, ging ja darum, was so die Deutschen eigentlich auch erwarten, ne, von der Politik. Und da kam ja auch noch was ganz Interessantes bei raus, also was man jetzt machen könnte gegen die gestiegenen Preise.
Genau, also wir haben die Frage nicht offen gestellt, was könnte man machen, denn das ist dann für die Auswertung immer problematisch. Aber wir haben eine Frage sozusagen recycelt, die wir vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr, schon einmal gestellt haben in unserer eigenen Kundenumfrage, die wir über unsere Banking-App und unseren Kunden durchführen, damals noch nicht repräsentativ. Das war die Frage, was halten die Leute denn davon, Preise staatlich zu deckeln? Das ist ja eine Situation, mit der man erstmal umgehen muss als Verbraucher, dass eben die Preise steigen. Und selbst wenn es zum Beispiel Unterstützungsmaßnahmen gibt, also Hilfszahlungen oder sowas, durch die Regierung oder auch durch den Arbeitgeber, diese steuerfreie Einmalzahlung, die da gesetzlich ermöglicht wurde, zum einen bekommt das dann nicht jeder von seinem Arbeitgeber und zum anderen muss man ja auch damit erstmal umgehen. Man muss trotzdem schauen, das ist jetzt ein Zufluss ins Budget durch die höheren Preise, ist das Budget aber weiter unter Spannung. Vielleicht hat man dann ja auch die Anbieter, die dann sagen, ha, hier kommt zusätzliche Kaufkraft in den Markt, dann drehen wir nochmal ein bisschen an der Preisschraube. Von daher ist natürlich aus Verbrauchersicht so ein Preisdeckel eine sehr, sehr bequeme Maßnahme, weil einfach alles bleibt, wie es ist, beziehungsweise in dem Fall alles wieder so werden sollte, wie es vor anderthalb Jahren oder so war. Das ist der Gedanke dabei. Und da sehen wir also, dass das tatsächlich den Leuten ganz gut zu gefallen scheint, dieses Instrument. Wir haben also nach 4 Kategorien von Grundbedürfnissen gefragt, nach Lebensmitteln, nach Miete, nach Kraftstoff oder generell Transport, also was auch dann öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel beinhalten würde, und nach Energie, also Strom und Heizung. Und haben also festgestellt, dass bei allen 4 Kategorien die Zustimmung zu Preisdeckelung, also zu einer vorübergehenden Preisdeckelung in der aktuellen inflationären Situation, über 60% liegt. Also bei Lebensmitteln sind es etwa 2/3, bei Miete und bei Transport und Kraftstoff ist es etwas mehr als 60%. Und für Energie im Sinne von Heizung und Strom, da sind es also fast 80%, die sagen, ja, in der aktuellen Situation sollte eben vorübergehend eine Preisdeckelung eingeführt werden. Und bemerkenswerterweise scheint die aktuelle Situation auch so ein bisschen was mit den Leuten zu machen, weil die sich auch immer sagen, wenn wir schon dabei sind, können wir ja auch gleich dabei bleiben. Denn wir haben auch gefragt, ob das nicht nur in der aktuellen Situation vorübergehend gemacht werden sollte, sondern ob eine Preisdeckelung dieser Art auch dauerhaft eingeführt werden sollte. Und auch da haben wir überall Zustimmungsraten von über 50%, um die 55 für Lebensmittel, Miete und Kraftstoff bzw. Transport und 65% für Energie. Das heißt also, auch da haben wir zwischen 55% und fast 2/3 Zustimmung zu einer staatlichen Preisdeckelung. Und das ist ja schon bemerkenswert, weil das ja quasi, man könnte fast sagen, unsere Art zu wirtschaften so ein bisschen in Frage stellt. Ehe ich jetzt zur nächsten Frage dieser Umfrage komme, Carsten, kannst du ja vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz schildern, wo eigentlich aus gesamtwirtschaftlicher Sicht das Problem mit dieser doch für Verbraucher erstmal sehr bequemen Lösung von Preisdeckeln liegt.
Ja gut, meine Preisdeckel, und das hatten wir ja eher auch schon mal diskutiert, ist natürlich der Einzug des Sozialismus und der Planwirtschaft. Damit bekomme ich auch ordentliche Verzerrungen im Markt und jemand muss es ja auch bezahlen. Das ist der große Punkt. Ja. Das kann kurzfristig ganz kurz helfen, aber erstens muss der Staat es zahlen. Und das andere Problem ist dabei, wenn ich, ja, so wie wir das jetzt ja auch in Europa gesehen haben, wenn Inflation irgendwann dann doch ein nachfragegetriebenes Problem wird, dann kommt ja einfach die stärkere Nachfrage nur irgendwo anders wieder raus in der Wirtschaft und bekämpfe ich die Inflation damit nicht nachhaltig. Wenn es wirklich ein reiner angebotsseitiger Schock ist, dann sind auch Preisdeckel eine Option, zeitliche, aber halt keine permanenten Preisdeckel. Das bringt doch herzlich wenig. Und von daher würde ich auch denken, gut, dieser dieser Ruf, den wir jetzt dann sehen in der Umfrage nach Vaterstaat oder Mutterstaat oder S-Staat, der ist natürlich verständlich. Ich denke aber, dass es eher wirklich aus diesem Bedürfnis kommt, dass irgendjemand die Inflation und die Inflation bekämpfen sollte. Und dann wissen die Befragten halt doch auch ganz gut, dass die EZB mit ihrer Zinspolitik halt immer eine Weile braucht, um halt die Inflation zu bekämpfen. Und dass so ein zeitlicher Preisdeckel natürlich, wie wir es ja auch jetzt im letzten Sommer gesehen haben in Deutschland, natürlich kurzfristig eine Inflationsrate jedenfalls wieder nach unten drücken kann.
Du hast angesprochen, irgendwo müssen ja die nachgefragten Güter auch herkommen. Und wenn wir jetzt staatlich die Preise deckeln, dann stellt sich ja die Frage, können dann die Anbieter dieser Güter, diese Güter überhaupt noch kostendeckend bereitstellen? Können die noch profitabel wirtschaften? Denn wenn sie es nicht tun, warum sollten sie dann in diesem Markt überhaupt noch aktiv sein? Und deswegen haben wir auch die Frage gestellt, ja, liebe Leute, wenn jetzt solche Preisdeckel eingeführt würden und das dazu führt, dass die Anbieter dieser Güter eben nicht mehr profitabel wirtschaften können, was soll denn dann passieren? Wie soll damit umgegangen werden mit dieser Situation? Und ja, da haben wir eine bemerkenswert geringe Anzahl von Leuten, die tatsächlich sagen, weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, das sind viel mehr. Das sind 21%, die sich da offensichtlich keine Gedanken drüber machen. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass es mehr wären. Aber wir haben zum Beispiel 15%, die darauf setzen, dass der Staat ja als Gesetzgeber auch quasi mehr oder weniger unbegrenzte Machtmittel hat. Und die sagen einfach, ja, der Staat sollte dann die Anbieter verpflichten, diese Güter trotzdem bereitzustellen. Vielleicht notfalls mit vorgehaltener Waffe, ich weiß es nicht. Aber das ist eben der Gedanke von ungefähr 15%. Dann haben wir knapp 30%, die sagen, der Staat sollte diese Anbieter für entstandene Verluste entschädigen. Das heißt, letzten Endes würde das dann aus dem Haushalt von Steuergeldern bezahlt werden. Und dann gibt es tatsächlich die größte Gruppe, das sind fast 35%, die sagen, der Staat sollte diese Güter selbst anbieten und Betriebe auch gegebenenfalls übernehmen. Und das ist ja interessant. Du hast ja eben schon angesprochen, steht da jetzt der Sozialismus vor der Tür? Wir haben die Frage nicht so gestellt, ob die Menschen gerne in sozialistischen Verhältnissen leben würden. Da würden wir vermutlich auch weniger Zustimmung dann geerntet haben. Aber das ist ja letzten Endes das, worauf es hinausliefert. Ne? Wenn der Staat diese Güter anbietet und Betriebe gegebenenfalls übernimmt und letzten Endes der Staat hier wirtschaftet auf die eine oder andere Weise, wobei dann die Frage ist, inwieweit man das noch Wirtschaften nennen möchte, dann ist das letzten Endes nichts anderes. Ne? Also von daher ist das schon bemerkenswert und ist vielleicht auch ein Alarmsignal für die Politik, dass hier eben offensichtlich die Menschen stark verunsichert sind und das Vertrauen in unsere Wirtschaftsordnung, die uns ja über Jahrzehnte doch einen erklecklichen Wohlstand beschert hat, dass dieses Vertrauen offenbar so ein bisschen am Erodieren ist.
Ja, und das Vertrauen interessant in die Politik oder in den Staat wohl noch hoch ist, was man dann auch nicht aufs Spiel setzen sollte. Und aber vielleicht auch eine Erinnerung an die Politik, um dann doch nochmal ganz kurz Wirtschaftsgeschichte DDR vielleicht mal wieder auf den Lehrplan zu setzen. Denn mit dem Vorteil oder der Gnade der frühen Geburt kann ich nur sagen, dass DDR-Wirtschaft in den 80er Jahren nun wirklich definitiv keine blühenden Landschaften waren und die Wirtschaft und die ganze Gesellschaft halt doch von oder mit dem Wort Mangelwirtschaft relativ gut beschrieben waren. Also von daher, also wir hatten schon mal solche Experimente und die haben nicht ganz so gut funktioniert. Aber das ist natürlich mal ein anderes Thema. Vielen Dank, Sebastian.
Vielen Dank, Carsten.
Das war super spannend. Man kann die Studie, wie gesagt, halt bei uns im Blog sehen. Man kann auch eine englische Zusammenfassung der internationalen Ergebnisse auf unserer Think-Website deutlich nachlesen. Und dann übernehme ich jetzt mal vom Sebastian einfach den nicht so schön abgerundeten Abschluss hier und bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich für deinen Beitrag, Sebastian. Wir Sehr freuen gerne. Uns immer wieder über Anregungen, Fragen, Kommentare und alles andere. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.